Der Basecamp Podcast. Preach.
Und diese drei Speaker, die werden uns heute Abend in drei biblische Szenen hineinnehmen, wo wir ein Bild gemalt kriegen von einem Gott, der mitten unter uns ist und der wirkt. Und ich freue mich darauf.
Johannes 4, die Verse 6 bis 30. Ermüdet von der langen Wanderung setzte Jesus sich an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, sagte die Frau, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser haben? Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Kannst du uns besseres Wasser geben als das, was er mit seinen Söhnen und seinen Herden trank? Jesus erwiderte, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm eine Quelle werden, aus der Wasser sprudelt, bis ins ewige Leben hinein. Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau. Dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr zum Schöpfen herkommen. Geh und hole deinen Mann hierher, sagte Jesus. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Das ist richtig, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du etwas Wahres gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau darauf. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden aber sagt, dass nur in Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten darf. Glaube mir, Frau, gab Jesus zur Antwort, es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet zu Gott, ohne ihn zu kennen. Wir jedoch wissen, wir anbeten, denn das Heil für die Menschen kommt von den Juden. Doch es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrhaftigkeit anbeten. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist und von Wahrheit erfüllt sein. Ich weiß, dass der Messias kommt, der auch Christus genannt wird, sagte die Frau darauf. Und wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm. Ich bin's.
Die Begegnung mit Jesus hat dieses Leben der Frau vollkommen auf den Kopf gestellt. Jesus ist ihr in ihrem verletzlichsten Moment begegnet und hat alles verändert. Jesus ist mit seinen Jüngern auf den Weg von Judäa nach Galiläa und sie müssen durch Samaria reisen. Das Land, in dem die Samariter wohnen, mit denen die Juden eigentlich nichts zu tun haben wollten. Es ist Mittag, es ist heiß. Jesus ist müde von der Reise und er setzt sich an den Brunnen. Die Jünger gehen in den Ort, um Essen zu holen und Jesus bleibt dort sitzen. Ich glaube, er hat sich hingesetzt, weil er müde war, aber ich glaube auch, dass er sich hingesetzt hat, weil er einer bestimmten Frau begegnen wollte. Sie kam um eine sehr unübliche Zeit. Mittags, es war heiß, sie kam alleine. Die ganzen anderen Frauen des Ortes sind in der Frühe schon gekommen. Dann, wenn es noch kühl ist, die gehen zusammen hin, die machen das Wasserholen so cool, wie man Wasserholen eben machen kann und reden zusammen, besuchen sich danach vielleicht noch. Jedenfalls viel besser, als in der Mittagshitze zum Brunnen zu gehen. Diese Frau wollte alleine sein. Sie wollte nicht gesehen werden. Sie war verachtet, wahrscheinlich ausgestoßen. Aber Jesus wartet auf sie. Als sie in den Brunnen kommt, spricht er sie an und bittet sie um Wasser. Und ich denke mir, sie war bestimmt extrem verwirrt. Warum redet er mit mir, einer samaritanischen Frau? Ich glaube, in dem Moment, wo Jesus Dinge ausgesprochen hat, die er eigentlich gar nicht wissen konnte, die sie ihm nie erzählt hat, wurde diese Begegnung persönlich und wurde fundamental tief. Jesus sagte zu der Frau, geh und hole deinen Mann. Ich habe keinen Mann, entgegnete sie. Das ist richtig, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Da hast du etwas Wahres gesagt. Jesus kennt die Vergangenheit der Frau. Er kennt ihre Schwächen, er kennt ihre Kämpfe. Er sieht sie, er kennt sie vollkommen. Was macht das mit dir, wenn du daran denkst, dass Jesus dich vollkommen kennt? Dass er alles in dir sieht, dass er von allem weiß. Ist es etwas, was dich tröstet, was dir irgendwie ein gutes Gefühl gibt, weil du weißt, hey, Jesus kennt mich und er versteht mich und ich muss mich nicht erklären, er weiß eh schon. Oder macht dir das Angst? Jesus sieht mich. Gott weiß, was ich getan habe. Er kennt meine Fehler, er kennt meine dunklen Seiten. Mir geht es eher so, dass ich oft Angst davor habe, vollkommen von Gott gesehen zu werden. Weil ich meine dunklen Seiten, meine Fehler, meine Schwächen am liebsten einfach vor ihm verstecken will. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob das früher auch als Kind mal zu dir gesagt wurde, aber ich habe so ein bisschen diesen Satz im Kopf, pass auf, was du tust, weil Gott sieht alles. Er sieht alles. Okay, ich muss mich benehmen. Gott sieht alles. Für mich klang das selten wie so ein Trost, eher wie eine Drohung, dass Gott mich sieht. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich wünsche mir, dass wir heute ein neues Verständnis von dem bekommen, mit was für einem Blick Jesus uns anschaut. Wenn du dir die Begegnung zwischen Jesus und dieser samaritanischen Frau anschaust, denkst du, da ist Härte in seinem Blick, Verurteilung? Denkst du, er guckt sie an und ist enttäuscht, er verachtet sie? Wenn ich diese Begegnung anschaue, dann sehe ich Liebe in seinem Blick. Dann sehe ich da Sanftmut, Verständnis. Ich glaube, Jesus schaut es mit genau so einem Blick an. Weißt du, ich bin mir dessen bewusst, dass ich vor Gott nicht würdig bin. Meine Sünde trennt mich von ihm. Ich bin es nicht würdig, in der Gegenwart eines vollkommen heiligen und perfekten Gottes zu sein. Ich bin es nicht. Wir sind es alle nicht. Wir verdienen es nicht, von ihm gesehen zu werden. Wir verdienen es nicht, von ihm geliebt zu werden. Aber er sieht uns, nimmt uns an, trotz allem, vollkommen unverdient. Ich weiß, dass obwohl meine Sünde mich von ihm trennt, dass er mich will. Gott will mich. Gott will dich. Für mich ist es eine richtig besondere und überwältigende Erkenntnis, dass Gott mich vollkommen kennt, vollkommen sieht, alles weiß und mich trotzdem will. Jede andere Religion sagt uns, du musst dich erst verändern, du musst erst zu einem guten Menschen werden, damit du dann vor Gott kommen kannst. Du musst genug gute Taten sammeln, damit du es dann würdig bist, damit du es deinem Gott beweist, dass du liebenswert bist, dass du es wert bist, gesehen zu werden. Nur Jesus sagt, komm zu mir, so wie du bist. Du darfst zu mir kommen, ohne dass dein Leben perfekt ist. Ohne dass du irgendetwas dafür tun musst. Komm zu mir und in meiner Gegenwart wirst du verändert. Ich nehme dich an mit all deiner Dunkelheit, mit all deinen Schwächen. Du musst mir nicht erst beweisen, dass du es wert bist, geliebt zu werden. Ich liebe dich einfach, weil du bist. Einfach, weil du bist. Du kannst gar nichts dafür tun, aus meiner Liebe zu fallen oder irgendwie mehr von mir geliebt zu werden. Ich liebe dich bedingungslos. Ich finde, wir sagen das oft so dahin, Gott liebt uns bedingungslos. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Gott liebt uns, ohne dass er irgendetwas davon hat. Er hat nichts davon. Er liebt uns einfach, weil wir sind. Ich glaube, dass wir verstehen dürfen, dass Gott uns alle gebrauchen kann. Er hat diese Frau gebraucht. Weißt du, ich glaube, dass sie nicht das Gefühl hatte, würdig zu sein, von Jesus angeschaut zu werden. Ich glaube, diese Frau hat sich nicht würdig gefühlt, von ihm gebraucht zu werden. Aber als sie zurückgeht in ihren Ort und davon erzählt, was Gott in ihrem Leben getan hat, strömen die Menschen hinaus. In Massen kommen sie, um Jesus zu sehen, um von ihm zu hören. Dieser ganze Ort wird verändert durch die Geschichte dieser Frau. Gott wirkt in ihrer Schwäche. Durch ihre Geschichte, die nicht schön ist, durch ihre Geschichte, in der sie Verachtung erfährt, wirkt Gott und bringt ganz viele Menschen zu sich. Ganz viele Menschen kommen zum Glauben. Wenn du glaubst, dass Gott dich nicht gebrauchen kann, weil du vielleicht zu jung bist, viele haben mir das auch gesagt, ich bin noch sehr jung, wenn du denkst, dass du die Qualifikation dafür nicht hast, wenn du denkst, dass dir irgendetwas fehlt, um endlich von Gott gebraucht zu werden, dann will ich dir sagen, dass das eine Lüge ist. Gott kann dich gebrauchen, da wo du jetzt gerade bist, mit dem, was du jetzt gerade hast. Und wenn du nur so ein leises "Ja, Herr", wenn du willst, wenn du das kannst, dann gebrauche mich. Wenn das alles ist, was du hast, dann ist es genug für ihn. Unsere allererste Berufung ist es nicht, einen Dienst nach außen zu leben. Unsere allererste Berufung ist, Beziehung zu leben zu unserem Vater, sein Kind zu sein, ihn zu lieben und von ihm geliebt zu werden. Jesus tritt dieser Frau nicht gegenüber und sagt, ich tue jetzt was in deinem Leben und dann gehst du raus und missionierst. Er fordert sie kein einziges Mal dazu auf. Jesus möchte eine persönliche Begegnung mit dieser Frau. Er möchte etwas in ihrem Leben tun. Er sagt, ich habe lebendiges Wasser für dich. Er weiß, dass da eine Leere ist in dem Herzen dieser Frau, die nur er füllen kann. Ich glaube, diese Frau hat ihr Leben lang versucht, irgendwo Erfüllung zu finden. Vielleicht in ihrer Ehe, vielleicht in Beziehungen, in Freundschaften, in Leistung. Vielleicht kennst du das auch von mir. Ich bin diese Frau. Ich glaube, wir sind diese Frau. Wir haben eine Leere in uns, die nur Jesus füllen kann. Wir wurden dazu geschaffen, in Abhängigkeit von ihm zu leben. Wir wurden dazu geschaffen, abhängig davon zu sein, dass er uns füllt. Und ich glaube, dass ja genau das, in dieser Geschichte stecken so viele Weisheiten, so viele Erkenntnisse. Aber genau das macht er uns auch hier klar. Er sagt zu dieser Frau, ich möchte dir lebendiges Wasser geben. Wie oft versuchen wir, uns selber Wasser zu holen und unseren Durst zu stillen? Wie oft versuchen wir, uns selber mit Dingen zu füllen, die nicht von Gott kommen? Wie oft gehen wir als Letztes zu Gott, anstatt mit unseren Bedürfnissen als allererstes zu ihm zu rennen? Nur ein Blick von Jesus reicht aus. Ein Blick von Jesus verändert alles. Ja, wenn du verstehst, dass dieses Gesehensein von Jesus keine Drohung ist, nichts Schlechtes, dass da in seinem Blick keine Verurteilung ist von dem, was du vielleicht in deinem Leben getan hast, weshalb du dich unwürdig fühlst. Wenn du verstehst, dass es ein liebender Blick ist, ein hingegebener Blick, ein verständnisvoller Blick, dann verändert sich alles. Dann wird die Leere, die du vielleicht dein Leben lang schon in dir gespürt hast, endlich gefüllt. Glaub mir, ich habe so lange versucht, irgendwie durch Leistung, durch irgendetwas, was ich schaffe, durch irgendwas, wer ich versuche, nach außen zu sein. Ich habe dadurch versucht, meine Identität aufzubauen, meinen Wert aufzubauen. Aber ich durfte erleben, dass allein Jesus diese Sehnsucht stillen kann. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben heraussprudelt. Amen.
Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 aussätzige Männer entgegen. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen: Jesus, Rabbi, erbarme dich über uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht zu den Priestern und stellt euch ihnen vor. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer aus der Gruppe kam zurück, als er es merkte, und lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm, und das war ein Samaritaner. Da sagte Jesus: Sind denn nicht alle 10 geheilt worden? Wo sind die anderen 9? War sonst keiner bereit, zurückzukehren, um Gott zu ehren, als nur dieser Fremde hier? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf und geh deinen Weg. Dein Glaube hat dich gerettet.
Dein Glaube hat dich geheilt. Wer ist hier, der glaubt? Hebt mal die Hand. Wer glaubt an Jesus Christus, den Gekreuzigten und den Auferstandenen, der Tod und Hölle besiegt hat, um seine Menschen zu retten? Johannes 3, Vers 16. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. In Jesus Christus haben wir alles und mehr. Und jede andere Wahrheit ist eine Lüge. Denn Jesus, Johannes 14, Vers 6, er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Wir leben in Zeiten, wo Leute sagen: Hey, wisst ihr was? Ihr könnt glauben, was ihr wollt. Es gibt deine Wahrheit und es gibt meine Wahrheit. Aber diese Aussagen sind in einem völligen Kontrast zu dem, was Jesus Christus gesagt hat. Denn Jesus hat von sich selber nicht gesagt, dass er eine Wahrheit ist oder dass er ein Weg ist oder dass er ein Leben ist. Jesus war exklusiv. Jesus hat gesagt: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wisst ihr, jeder von uns hat seine Probleme, jeder von uns hat seine Kämpfe. Ich weiß nicht, was deine Probleme sind, woher du kommst. Vielleicht kommst du aus einer Situation und jeder hatte gerade schöne Weihnachten, aber deine Weihnachten waren schrecklich, weil deine Eltern sich scheiden lassen wollen. Deine Weihnachten waren schrecklich, weil vielleicht einer von deinen Familienmitgliedern im Sterben liegt oder sogar gestorben ist. Jeder hat irgendwie Freude, ins neue Jahr zu gehen, aber du denkst dir, 2024 war das schlimmste Jahr meines Lebens. Jesus, habe Erbarmen mit mir. Ich bin einer dieser Aussätzigen. Wisst ihr, ich hatte das Privileg, dieses Jahr in Madagaskar gewesen zu sein und ich habe leprakranke Leute gesehen. Ich habe zu ihnen gepredigt, ich habe mit ihnen gebetet. Und wisst ihr, damals war das nicht nur so, wenn du eine Krankheit hattest, dann hattest du halt eine Krankheit. In dem Moment, in dem du eine Krankheit hattest, warst du unfähig zu arbeiten, unfähig ein Teil der Gesellschaft zu sein, unfähig für dich zu sorgen. Du warst alleine, du warst isoliert. Und vielleicht ist es mit dir genau so, du fühlst dich alleine, du fühlst dich isoliert, du fühlst dich verlassen. Und du fragst nur: Jesus, habe Erbarmen mit mir. Und vielleicht bist du hier und du erlebst Jesus zum allerersten Mal wieder auf eine neue Art und Weise. Du spürst zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder etwas im Lobpreis. Zum ersten Mal erlebst du ihn auf eine Art und Weise, wie du ihn noch nie erlebt hast. Und du hast den Eindruck, dass wirklich Jesus dich geheilt hat, dass Jesus dich befreit hat. Vielleicht ist dieses Wochenende das Wochenende, wo ich geheilt bin von meiner Pornografiesucht. Vielleicht ist dieses Wochenende das Wochenende, wo mich Jesus heilt von der Sucht, mich selber zu verletzen. Vielleicht ist dieses Wochenende das Wochenende, wo ich nicht mehr abhängig bin, die ganze Zeit Gras zu rauchen und der Realität zu entfliehen. Hey Leute, lasst mich euch sagen, wir sehnen uns so häufig und so sehr nach den größten Wundern, die Welt jemals gesehen hat. Aber lasst mich euch sagen, es gibt kein größeres Wunder als die Tatsache, dass wir ewig leben dürfen in der Gegenwart unseres lebendigen Gottes, der uns gemacht hat. die Gegenwart, für die wir geschaffen sind. In seiner Gegenwart haben wir vorher gesungen. Alle 10 wurden geheilt. Alle 10 Leprakranken hatten eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Aber nur einer kam zurück. Wisst ihr, vor einigen Jahren war ich auf Hawaii. Und ich habe dort ein halbes Jahr gearbeitet. 3 Monate als Koch in der Cafeteria und 3 Monate als Vertretungslehrer in einer Elementary und Middle School. Und ich habe dort Herrliches gesehen. Ich habe gesehen, wie Ex-Drogendealer zu Jesus Christus gekommen sind und ihr Leben Jesus gegeben haben. Ich habe allerlei Dinge gesehen, aber wisst ihr, was ich auch gesehen habe? Diese Zeit auf Hawaii ist jetzt nun einige Jahre her. Und ich habe gesehen, dieselben Menschen, die Jesus befreit hat, dieselben Menschen, die Jesus geheilt hat, die sind an einer Überdosis gestorben, ein paar Jahre weniger. Wisst ihr, in Johannes 11, da gibt es die Geschichte, wo Jesus Lazarus aus den Toten wieder auferweckt. Ein paar Verse weiter in Johannes 12, da heißt es: Und die Pharisäer, sie suchten Lazarus zu töten, weil durch ihn viele zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Als ich diese Bibelstelle gelesen habe, habe ich den Heiligen Geist gefragt, warum steht da, dass die Pharisäer suchten, Lazarus zu töten? Ich persönlich glaube, dass kein Vers in der Bibel einfach so steht. Ich glaube, jeder Vers in der Bibel hat seinen tieferen Sinn. Und der Heilige Geist hat mir offenbart, der Teufel möchte dich wieder in das Grab zurückholen, aus dem Jesus dich erweckt hat. Ey, vielleicht hat Jesus dich erweckt, vielleicht hat Jesus dich befreit von allerlei Dingen, aber der Teufel möchte eine Sache nicht, dass du zu Jesus Christus zurückkommst, wie einer von den 10. Ey, lass mich dir sagen, der Teufel hat gar kein Problem damit, wenn du weggehst von der Pornografie. Er hat gar kein Problem damit, wenn du aufhörst mit der Selbstverletzung. Aber eine Sache möchte der Teufel auf gar keinen Fall. Und diese eine Sache ist, dass du zu Jesus Christus im Dank zurückgehst. Dass du Jesus Christus sagst, ich danke dir. Wisst ihr, alle 10 wurden geheilt, aber nur ein einziger wurde gerettet, heißt es in Lukas 17. Jesus sagt am Ende in Lukas 17, Vers 19, und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Die anderen 9 waren geheilt, aber nicht gerettet. Ich frage mich, wie viele hier von den, ich glaube, 8000 Leuten gerettet sind. Wisst ihr, die Bibel ist sehr, sehr deutlich. Und ich präsentiere euch hier nicht meine Theologie, meine Sichtweise der Dinge. Ich präsentiere euch heute das Evangelium, das seit 2000 Jahren gepredigt wird. Dass Jesus Christus gekommen ist, um zu retten. Und dass Jesus Christus ein zweites Mal wiederkommen wird, um zu richten, die Lebenden und die Toten. Und jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und es wird ein herrlicher Tag sein für die, die an Jesus Christus glauben und geglaubt haben. Aber es wird ein schrecklicher Tag sein für die, die nicht zu Jesus Christus gekommen sind, zurückgekommen sind, nachdem sie eine Begegnung mit ihm hatten, nachdem Jesus sie befreit hat. Hey Leute, wir vergessen so häufig, woher unser Segen kommt. Jesus, er ist nicht nur dein Heiler. Jesus, er ist nicht nur derjenige, der dich befreit. Jesus ist dein Retter. Er kennt dich, er sieht dich und er liebt dich so sehr, dass er sein ganzes Leben am Kreuz hingegeben hat, damit du den Tod nicht mehr schmecken musst. Du kannst ewig leben in seiner Gegenwart. Du kannst ewig leben in seiner Herrlichkeit. Ich habe nur eine einzige Bitte an euch. Ich bin vorher auch durch die ganzen Hallen gelaufen. Ich habe all die Dinge gesehen, was ihr habt. Es ist herrlich. Es ist herrlich. Es ist wunderschön. Ihr habt echt ein Privileg in der Schweiz. Wisst ihr, dass ich heute ein T-Shirt anhab, das die Farben rot und weiß anhat? Ist nicht ohne Grund. Ich liebe die Schweiz. Ey, Freunde. Ich habe gerade nur Wahrheit gesagt und ihr klatscht, sobald ich sage, ich liebe die Schweiz. Was ist los bei euch? Jetzt habe ich den Faden verloren, perfekt. Naja, auf jeden Fall, ihr habt herrliche Tage, die ihr vor euch habt. Herrlich, es ist wunderschön. Aber es ist eine schreckliche Sache, wenn du diese Tage einfach nur nimmst und vielleicht eine Begegnung mit Gott hast, aber nach diesen Tagen nicht wieder zu Jesus Christus zurückkommst, wenn du alleine bist in deinem Zimmer, wenn du wieder in deiner Familie bist, in deinem alten Umfeld bist, dann war das alles hier wertlos. Es war wertlos, wenn wir nicht zu Jesus Christus zurückkommen. Es war wertlos, wenn wir zu Jesus Christus nicht sagen, du bist mein Herr und du bist mein Heiland, egal ob Praise Camp da oder eben nicht. Jesus, ich preise dich, auch wenn ich irgendwo hinter den letzten Schweizer Bergen wohne, wo nicht mal irgendeine Kuh ist. Habt ihr überhaupt Berge ohne Kühe? Zum Abschluss möchte ich euch noch einer meiner liebsten Verse vorlesen. Dieser Vers steht in Römer 8, Vers 38 bis 39. Da heißt es, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus uns offenbart wurde. Es gibt nichts auf der Welt, das dich trennen kann von der Liebe Gottes zu dir, die in Jesus Christus Realität geworden ist, außer eine einzige Sache, und das bist du selbst. Du bist derjenige, der dich trennen kann, und du bist derjenige, der sie annehmen kann. Und das bete ich über uns aus im Namen von Jesus Christus. Amen.
Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus.
Was für eine verrückte Geschichte. Was für eine verrückte Geschichte wir da lesen. Die Berufung des Petrus, die Berufung des Simon, das war sein alter Name. Simon, ein Mann, ein ganz normaler Mann. Wahrscheinlich jung, er war ein Fischer. Wir haben die Geschichte am See Genezareth, das ist circa 23 Kilometer langer See, ungefähr 11 Kilometer breit. Also etwa ein Drittel vom Genfersee. Und wir sind dann mitten in dieser Geschichte, wo ganz viele Menschen kommen und sie wollen Jesus sehen. Vielleicht ein bisschen ähnlich wie Praise Camp. Ich meine, ich sehe jetzt 8000 Leute, was für ein Anblick. 8000 Menschen, schaut euch mal herum. 8000 Menschen. Es kamen ganz viele an den See Genezareth und sie wollten Jesus zuhören. Und Jesus hatte ein Problem, weil es waren zu viele Menschen. Und er brauchte eine Plattform, wie ich jetzt eine Plattform habe. Und zwar nahm er sich das Boot von Simon. Er kam zu Simon und sagte ihm, da haben wir ein Boot. Wow! Hat das das Team vom... Wow, das ist so cool! Nein, das ist jetzt einfach das Coolste, oder? Jetzt bekomme ich ein Liveboot hier. Das hat das Team heute Nachmittag gemacht in unserer Kreativwerkstatt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass es eine Holzwerkstatt gibt im Praise Camp, wo ihr solche Dinge machen könnt. So cool. Die haben wir das heute jetzt gemacht. Das ist so cool. Also Jesus war an diesem See Genezareth und er braucht eine Plattform, ein Podium, ein Ort, wo er zu den Menschen sprechen konnte. Und da war Simon. Simon war gerade beschäftigt, er wollte die Netze putzen, er hatte einen erfolglosen Fang hinter sich, er hatte die ganze Nacht gearbeitet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man müde ist, von der Arbeit kommt und dazu noch nichts gefangen hat, dann ist das nicht unbedingt der beste Moment, wo man wiederum einen Auftrag angefragt wird, oder? Da will man einfach nach Hause. Aber Simon, der hat ja gesagt. Der hatte gesagt, okay, ich rudere dich heraus, kamen mit dem Boot, gingen Richtung See und Jesus konnte zu all diesen Tausenden von Menschen wahrscheinlich sprechen. Was mich fasziniert, wir kennen den Ausgang der Geschichte, wir haben sie soeben gehört. Der Ausgang der Geschichte ist ein riesiges Wunder. Tausende von Fische, Simon wird völlig überrascht, was Gott tut, was Jesus in diesem Moment macht. Aber wir vergessen manchmal ganz etwas Wichtiges. Und zwar Jesus, jetzt müsst ihr euch festhalten, Jesus begegnet Simon Petrus, das war sein nächster Name, Simon im ganz normalen Alltag. Er trifft ihn, wenn er müde ist. Er trifft ihn, wenn er einfach von der Arbeit kommt und fragt ihn um einen Gefallen, damit er ihm hilft. Ist schon noch speziell, oder? Jesus braucht zwischendurch Hilfe. Für mich ist das eigentlich noch speziell, wenn ich mir das so überlege. Jesus braucht doch keine Hilfe. Definitiv nicht mich. Aber wenn ich jetzt in diese 8000 Menschen reinschaue, dann weiß ich etwas, und zwar, dass Jesus dich braucht. Und weißt du was? Er trifft dich mitten in deinem Alltag. Er trifft dich, wenn du müde bist. Er trifft dich, wenn du eigentlich nach Hause gehen willst. Er trifft dich, wenn du frustriert bist, weil du nichts gefangen hast. Ich wohne ja in Südafrika. Wir arbeiten in einem Township, das heißt Ocean View, und wir haben viele Fischer in diesem Township. Und viele von diesen Fischen, im Moment ist Yellowtail Season, das ist ein ganz wichtiger und teurer Fisch, und im Moment sind immer wieder Teams von etwa 20 Leuten an der Fishhook Beach, das ist eine unserer Beaches, und die fischen und manchmal und viele Tage fischen die gar nichts. Und die kommen dann nach Hause, keinen Fang gehabt, sind auch frustriert, finden es auch mühsam. In diesem Moment trifft Jesus Simon und er braucht ihn. Und was hat Simon? Er hat eigentlich nicht viel. Er hat sein Boot und er hat Zeit. Er hat Zeit und er gibt seine Zeit. Und da kannst du dich vielleicht fragen, wow, Jesus, was brauchst du von mir? Habe ich vielleicht auch Zeit? Vielleicht hast du kein Boot, aber du bist in deinem Beruf. Simon hat ihm einfach gedient mit seinem Beruf, was er eigentlich normalerweise immer tut. Und zwar fischen oder in diesem Fall Boot fahren. Und Jesus hat etwas Wunderbares daraus gemacht. Ich glaube, das ist das, was mich bewegt. Und wenn ich jetzt an Jesus denke, auch in meinem eigenen Leben, weißt du, manchmal denken wir, zuerst muss ein Wunder in meinem Leben passieren, damit ich an Gott glauben kann. Wisst ihr was? Ich glaube, diese Geschichte zeigt uns, das ist nicht wahr. Das ist gar nicht der Fall. Weil ich kann Jesus anfangen zu dienen, bevor Wunder passieren. Mit dem, was ich habe, mit dem, was ich bin. Und wisst ihr was? Weil Jesus in einer Beziehung mit uns ist, eine Jüngerschaftsbeziehung, eine Beziehung, wo er uns ganz nahe nimmt, hat Jesus Simon einen Auftrag gegeben. Nachdem Jesus fertig gesprochen hatte zu den tausend von Menschen, sagt er zu Simon, weißt du was? Jetzt gehen wir raus ins tiefe Wasser, weil dort kannst du deine Netze nochmal auswerfen. Simon hat gesagt, was? Das tiefe Wasser? Ich komme gerade vom Fischen. Jesus, du bist Zimmermann, du weißt nicht wirklich viel vom Fischen. Ich schon. Aber was hat Simon gemacht? Er hat sich darauf eingelassen. Und das finde ich ein unglaublicher Schritt von Vertrauen von Simon. Und zwar sagt er sich, okay Jesus, wenn du es sagst, dann versuche ich das zu tun. Jesus gibt uns Aufträge. Er gibt uns Möglichkeiten, ihn zu erfahren. Und zwar nicht, damit wir verloren gehen. Nicht, damit wir beschämt werden, sondern weil er unseren Glauben fördern will. Und dieser Moment von Simon in diesem Boot, wo er sagt, okay, machen wir das, was du sagst, wir werfen diese Netze aus, wird zu einem Moment des Glaubens für Simon, wo er erlebt, wie plötzlich diese Fische in diese Netze reinspringen und sie haben so viel, dass das Schiff fast untergeht und die Netze fast reißen. Und er muss die anderen rufen und sagen, hey, kommt, andere Fische, kommt, helft mir, diese Netze rauszunehmen. Und wenn ich wieder an unsere Oceanview-Fische denke, wisst ihr was, wenn wir einen Yellowtail-Fang machen, also wenn die Fische kommen in dieser Jahreszeit, dann springen die in das Netz rein und die ziehen einen Fang raus. Wir haben vorher gerade das Bild gesehen. Und dieser Fang reicht eigentlich für die ganze Saison. Also von all diesen Tagen, wo sie nichts gefangen haben, haben sie plötzlich Geld, das für eine ganze Saison reicht, wenn man den Fisch verkauft. Und mich bewegt das, weil wenn ich an Simon denke, wahrscheinlich hat er genau diese Versorgung von Jesus erlebt, dass er plötzlich gemerkt hat, hey, Jesus versorgt. Ich kann mich auf diesen Ruf von Jesus einlassen, wenn er sagt, folge mir nach, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Und wisst ihr, was das heißt, ein Menschenfischer zu sein? Beim Fischen, da zieht man Fische raus, die lebendig sind, in den Tod. Bei den Menschen ziehen wir Menschen, die geistlich tot sind, ins Leben hinein. Und so ein Auftrag gibt uns Jesus. Was mich aber auch bewegt, ist, dass wenn Jesus so einen Auftrag gibt und uns so herausfordert, aber gleichzeitig uns auch zeigt, wie groß, wie wunderbar, wie mächtig er ist, dass er genau weiß, was wir brauchen. Und er ruft eigentlich Simon in eine Gemeinschaft rein. Nicht nur, dass das Kollektiv im Fischfang, wo er die anderen braucht, als Gemeinschaft erlebt wurde. Das ist das eine. Das Wunder wurde in der Gemeinschaft erlebt. Das hat sie alle bestärkt. Aber gleichzeitig ruft er Simon in eine Gemeinschaft. Und wisst ihr, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt rumschaut oder wenn ihr vielleicht an Kirchen denkt, vielleicht auch deine eigene Kirche. Ich weiß, da sind im Moment ganz viele junge Menschen in diesem Raum. Ihr seid vielleicht nicht Teil einer Gemeinschaft, weil die Leute ja immer so mühsam sind. Und das stimmt ja nicht immer alles. Man hat nicht immer alles gehen. Es stimmt nicht. Vielleicht der Worship ist nicht so cool oder das passt mir nicht oder diese Person ist im Raum. Aber wisst ihr was? Jesus ruft Simon in eine Gemeinschaft rein, die nicht unterschiedlicher sein konnte. Er ruft Simon mit Menschen zusammen, die das völlige Gegenteil von ihm waren. Da waren Zöllner, diejenigen, die das Geld stohlen, von den Juden, dann hatte es Zeloten, ein Zelot, der eigentlich ein Mörder war und gegen die Römer kämpfte. Dann waren die Fischer, da waren einfache Leute, Leute, die eigentlich nicht viel gemeinsam hatten. Und wisst ihr, was Jesus braucht? Er führt sie in diese eigentlich erste Kirche rein und braucht diese Kirche, um sie zu formen. Und ich glaube, diese Berufungsgeschichte, die wir eben gehört haben, ist wirklich wichtig. Weil es zeigt uns verschiedene Dinge, dass Jesus uns im Alltag begegnet. Es zeigt uns aber auch, dass Jesus uns Aufträge gibt in der Beziehung. Und wenn du dich sehnst danach, dass du Gott erleben möchtest in deinem Leben, wenn du dich sehnst, dass etwas passieren soll, ein Wunder, Möglichkeiten, wie Gott dich gebrauchen kann oder andere Menschen gebrauchen kann, dann ruft er dich, dass du ihm vertraust, dass du deinen eigenen Verstand, deine Erfahrung, wie man fischt, wie man es macht, auf die Seite legst und dich auf das Abenteuer, Jesus sagt mir und führt mich, einlässt. Und dann Jesus führt dich in diese neue Gemeinschaft, wo er dich ausbildet, wie wir Menschen prägen können, wie wir sie in eine Beziehung zu Jesus führen können. Und mich bewegt es, wenn ich euch anschaue. Mich bewegt es, dass wir 8000 Menschen haben, die aus irgendeinem Grund hierher gekommen sind und hungrig sind. Und dass Gott euch begegnen möchte.